Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Trick ist zu reden. Unter diesem Motto hat die neu gegründete Schriftstellervereinigung Pen Berlin für heute zu einem Kongress eingeladen. Und dazu hat sich der Pen Berlin einen sehr prominenten Gastredner organisiert, Eyad Akta. Das ist der Präsident des Pen America in den USA. Er ist außerdem der am meisten gespielte US-amerikanische Dramatiker, unter anderem ausgezeichnet mit dem Pulitzer Theaterpreis. Auch seine Romane, Homeland-Elegien zum Beispiel, werden viel gelesen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, als Sie jetzt eingeladen wurden zu diesem Kongress des Pen Berlin, mussten Sie sich erstmal erklären lassen, was das für ein neuer Pen-Ableger ist? Oder hatten Sie schon von den Vorgängen um den Pen in Deutschland gehört?
You know, one of my closest friends is Daniel Kellerman.
Nun, einer meiner besten Freunde ist Daniel Kielmann und der hatte mir schon ein bisschen was über die Kontroverse mitgeteilt, die hier in Deutschland beim Pen stattgefunden hat und hatte mir auch seinen Standpunkt dargelegt. Nun habe ich keinen wirklich tiefen Einblick, was da alles vorgefallen ist, aber ich denke, wenn Schriftsteller Lust haben, ihr eigenes Kapitel zu schreiben, dann ist das erstmal eine großartige Sache.
To want to start their own chapter, I think that's great.
Sie werden dann heute Abend eine Rede halten zu dem Thema des PEN, zum Thema Meinungsfreiheit. Können Sie uns da einen kurzen Einblick geben? Worüber wollen Sie da vor allem sprechen heute?
Basically, the idea is to sort of bring news of what's happening.
Also in erster Linie möchte ich eigentlich über die Dinge reden, die gerade in Amerika sehr angesagt sind, also Neuigkeiten aus den Vereinigten Staaten mitbringen, hier für meine Kollegen in Deutschland und natürlich auch zum Thema Meinungsfreiheit, weil ja gerade wir in einem großen Paradox leben. Auf der einen Seite hat es nie so viel Rede, wahrscheinlich auch nie so viel freie Rede gegeben wie zurzeit durch diese ganzen technischen Möglichkeiten, die wir durch das Internet und die gesamten Plattformen haben. Auf der anderen Seite hat es wahrscheinlich auch selten so viel Angst davor gegeben, frei seine Meinung zu äußern zu gewissen Themen. Ich weiß, dass es hier in Deutschland dazu auch Probleme gibt bei gewissen Themen, aber in Amerika spielt zurzeit vor allen Dingen dieses Thema der kulturellen Aneignung eine sehr große Rolle und das betrifft eben Maler, das betrifft Filmemacher und andere Künstler und das nimmt mittlerweile Formen an, die ich für besorgniserregend, ja sogar für gefährlich halte.
Writer is taking on a really disturbing and I think dangerous valence.
Und können Sie uns das noch ein bisschen genauer erklären, was das für Formen sind? Also vielleicht auch gerade Beispiele aus der Literatur, wo Sie die Diskussion um kulturelle Aneignung so problematisch finden?
Yeah, I mean, I could talk about that for 5 days, but I'll just give you an example that I discuss in the speech, which is, you know, of late there's been a proposal going around the major publishing.
Also das ist ein Thema, da könnte ich wirklich tagelang drüber reden, aber ich will Ihnen ein Beispiel geben. Einer der wichtigsten Kämpfer für Civil Rights in Amerika, Medgar Evers, ein Schwarzer, zu dem es noch keine Biografie gibt, da ist eine Biografie, die ein weißer Autor geschrieben hat und keiner der amerikanischen Verlage wird dieses Buch herausbringen, eben weil der Autor weiß ist, aber Medgar Evers eben schwarz ist.
Sort of scientific or scholarly non-fiction, if you don't have the right identity, publishers are scared to publish you.
Und was macht der Pen America? Was machen auch Sie als Pen-Präsident in den USA? Mischen Sie sich da ein in diese Debatte? Versuchen Sie da Stellung zu beziehen?
Nein, das tue ich erst einmal nicht, weil Meinungsfreiheit ist ja nicht nur etwas, was die Verfassung in den Vereinigten Staaten garantiert, sondern es geht ja auch um eine Kultur, Meinungen auszutauschen und Debatten zu führen. Es geht ja auch um eine Diskussionskultur. Es geht auch darum, zuhören zu können. Und natürlich ist es wichtig, dass man erst einmal seine Meinung sagt. Also die Rede als solche ist ja wichtig. Und es muss ja auch möglich sein, dass man sich diese Kultur bewahrt, diese Debattenkultur. Und dass man die Kultur, solange es irgendwie möglich ist, eben auch aufrechterhält, dass man zuhört, dass man miteinander redet. Das sind Werte, für die wir als PEN kämpfen. Das ist sozusagen unsere Aufgabe. Es ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, jetzt mit Verlagen zu reden und sie dazu zu zwingen, diese Entscheidung vielleicht wieder zu revidieren, sondern es geht einfach mehr darum, dass wir einen Diskurs, auch einen öffentlichen Diskurs schaffen, dass sozusagen das Pendel auch wieder zurückschlägt. Aber es ist ja auch immer eine Frage des Respekts für eine andere Meinung, um die es hier geht. Und sehr viele Künstler trauen sich zurzeit einfach nicht, gewisse Projekte zu machen. Schauspieler nehmen gewisse Rollen nicht an, wenn sie mit ihrer eigenen Identität nicht vollständig übereinstimmen. Und was ich befürchte, ist eine Form der kreativen Stagnation, die dadurch entsteht. Und da bin ich natürlich dagegen und da versuche ich auch etwas dagegen zu unternehmen. Aber wenn man sich öffentlich dagegen ausspricht, gegen dieses Phänomen dieser kulturellen Aneignung, dann kann es wirklich sein, dass man so einen Online-Mob plötzlich gegen sich hat. Aber eben, man muss trotzdem gegen Ängste ansprechen.
That comes for you. And so I think I get the fear, but I think it's important to speak out against it. And just to follow up on that, you know, something that's happening increasingly in publishing houses today is the use of
und Verlage sind eben auch dazu übergegangen, sich Expertenleser zu holen, zum Beispiel einen Moslem, der ein Buch darauf prüft, ob Moslems wirklich korrekt dargestellt werden oder ob es da Probleme gibt. Und die nennt man im Amerikanischen Sensitivity Readers, also wörtlich übersetzt Sensibilitätsleser, die über die Sensibilitäten der verschiedensten Minderheiten dann referieren, ob sie korrekt dargestellt worden sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte es in meiner Karriere diese Art von Leser schon gegeben, die ein Buch daraufhin prüfen, hätte ich keine Karriere, weil sehr viele meiner Kollegen, auch meiner muslimischen Kollegen, mich hassen und sich wünschen, ich wäre niemals Autor geworden. Und dabei geht es jetzt hier nicht persönlich um mich, sondern überhaupt um den Fakt, dass das überhaupt möglich wäre.
That's not my point. My point is that I'm not sure that any of this is really helpful when it comes to creative production.
Das ist so interessant, dass Sie das jetzt ansprechen, weil eine berühmte Kollegin von Ihnen hat das in dieser Woche auch problematisiert, auch gerade diesen Punkt des Sensibilitätsüberprüfens an Texten. Die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie, die hat am Mittwoch gesagt in einer Sendung der BBC, über Meinungsfreiheit hat sie gesprochen, über Zensur und Selbstzensur und über eine krasse Konsequenz oder mögliche Konsequenz dessen. Wir hören uns mal an, was sie da gesagt hat.
Here is a question I've been thinking about.
Hier ist eine Frage, über die ich nachgedacht habe. Würde Rushdies Roman heute veröffentlicht werden? Wahrscheinlich nicht. Würde er überhaupt geschrieben werden? Möglicherweise nicht. Es gibt auch heute Autoren wie Rushdie, die Romane über heikle Themen schreiben wollen. Aber die soziale Zensur hält sie zurück. Verleger haben Angst, Blasphemie zu begehen. Literatur wird mehr und mehr unter ideologischen Gesichtspunkten betrachtet als unter künstlerischen. Nichts zeigt das deutlicher als das neue Phänomen der Sensitivity Reader in der Verlagswelt. Ihr Job ist es, unveröffentlichte Manuskripte von Worten zu säubern, die anstößig sein könnten. Meiner Meinung nach widerspricht das der Grundidee von Literatur.
This in my mind negates the very idea of literature.
I don't think you need to interview me. You just play her interview. It just sounds to me like that's all you need to do.
Ja, ich glaube, Sie brauchen mich jetzt gar nicht weiter zu interviewen. Sie haben doch hier einen sehr schönen Interviewausschnitt gefunden, wo das alles wunderbar auf den Punkt gebracht wird.
Ja, jetzt wollen Sie sich aus der Affäre ziehen, aber nein, das geht jetzt nicht, weil ich würde schon gern von Ihnen wissen, diese Konsequenz, zu der Chimamanda Ngozi Adichie das denkt, dass sie sagt, ein Buch wie die satanischen Verse von Salman Rushdie würde heute, so ein Buch würde heute nicht mehr veröffentlicht werden. Denken Sie denn, dass sie da recht hat?
Without question. There's no question.
Ohne Frage, wenn es diesen Sensitivity Reader, also diesen Sensibilitätsleser gäbe, dann hätte er den Verlag dazu gebracht, dieses Buch gar nicht zu veröffentlichen, weil der Verlag wahrscheinlich zu der Meinung gekommen wäre, das ist ein Buch, das Moslems oder Muslime verletzt. Und gut, man soll nicht 100% sagen, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass das Buch nicht veröffentlicht worden wäre.
And by the way, Salmans Buch.
Und natürlich wollte Salman Rushdie mit seinem Buch Leute auch vor den Kopf stoßen und auch verletzen. Das war seine Absicht. Und genau aus dieser Absicht heraus würde man heutzutage sich wahrscheinlich dafür entscheiden, das Buch eben nicht zu veröffentlichen.
Aber wie ist das denn auf der anderen Seite? Also Ihre Familie ist ja aus Pakistan in die USA eingewandert. Sie haben unter anderem in Ihrem Roman Homeland-Elegien auch über Ihre Erfahrung mit Rassismus geschrieben. Auch vor diesem Hintergrund, ich meine, dieses Sensitivity-Reading, das soll ja auch vorgehen gegen rassistische Klischees und Stereotype zum Beispiel. Also wäre das in dieser Hinsicht nicht auch etwas, was Sie eigentlich unterstützen müssten?
Well, first of all, I was born in the States. I didn't immigrate from my parents immigrated. I was born in America. Secondly, I'm not asking for any help.
Ja, wie gesagt, meine Familie ist aus Pakistan eingewandert. Ich bin ja bereits in den USA geboren. Und nein, also ich brauche eigentlich diese Hilfe nicht. Ich kann ganz gut selbst auf mich aufpassen und ich kann mich, glaube ich, auch ganz gut selber wehren. Und da brauche ich nicht andere, die mir ungefragt irgendwie helfen. Und ich finde, ein Schriftsteller hat ja die Aufgabe, sozusagen die Welt zu beleuchten oder die Welt in irgendeiner Form darzustellen, wie er sie sieht. Es ist nicht unbedingt seine Aufgabe, dass man versucht, die Welt besser zu machen, als sie ist, sondern es geht erst einmal darum, sozusagen die Welt zu beleuchten.
I think it's maybe the job of the artist to illuminate the place that the world is.
Weil Sie vorhin gesagt haben, Sie würden gerne auch von den Erfahrungen in den USA mit diesem Thema Meinungsfreiheit jetzt berichten bei Ihrem Vortrag hier in Berlin. Ich habe mich ein bisschen umgesehen auf der Homepage des Pan America, welche Themen den Pan America zuletzt umgetrieben haben. Und ich habe da mehrfach gefunden, ein Thema, mit dem Sie sich auseinandersetzen mussten in den letzten Wochen, dass Bücher entfernt werden, zunehmend aus Schulbibliotheken in den USA. Bücher vor allem, die sich mit Rassismus beschäftigen, mit LGBT-Themen. Das scheint mir zumindest nach der Homepage des Pan America auch ein großes Thema zu sein, auch eine große Bedrohung der Meinungsvielfalt, gerade was Bücher angeht in den USA, oder?
I mean, to be honest, I see the threat existing within the same rubric.
Ganz ehrlich, zielt ja diese Argumentation, die man gegen diese Bücher verwendet, in dieselbe Rubrik. Es ist ja im Prinzip das gleiche Argument, dass man sozusagen in einem Buch in erster Linie erstmal eine Gefahr sieht und nicht eine Art von Austausch. Also auch hier wird mit dem gleichen Argument, in dem Fall ist es jetzt die republikanische Rechte oder die Ultrarechte, die eben nicht möchte, dass ihre Kinder mit gewissen Themen wie Homosexualität oder Transgender oder anderen Themen überhaupt in Berührung kommen, weil man sie angeblich schützen möchte und weil angeblich von diesen literarischen Werken so eine große Gefahr ausgeht. Aber das ist leider auch das gleiche Argument, was es auf der anderen Seite gibt, weil ja auch da von einer Gefahr gesprochen wird.
Dann habe ich noch eine letzte Frage, die bezieht sich wieder auf Ihren Besuch hier beim PEN Berlin, eben neu gegründete Organisation, sozusagen eine Abspaltung vom PEN Deutschland. Ich habe voller Interesse gesehen, dass es in den USA eine Wiedervereinigung gab, zwar ja PEN-Zentren, das ist noch gar nicht so lange her. Vor wenigen Jahren haben sich das PEN American Center in New York und das PEN Center USA in Los Angeles wieder zusammengetan. 2018 war das. Haben Sie angesichts dieser Geschichte vielleicht die frohe Botschaft hier für PEN Berlin und PEN Deutschland? Man kann sich auch wieder zusammenraufen irgendwann.
Hegelian synthesis and antithesis leading to a new synthesis, right? So,
ja, ich würde sagen, dass sich jetzt PEN Los Angeles und PEN New York sozusagen wiedervereinigt haben, hatte gar nicht so viel damit zu tun, dass es vorher so einen ganz starken Konflikt gegeben hatte, sondern eher, dass man eine neue Stärke eben auch zeigen wollte. Man will auch eine größere Bedeutung haben und PEN America ist einfach sehr gewachsen. Noch vor ein paar Jahren gab es da nur 20 Angestellte, mittlerweile sind wir 85 Angestellte. Natürlich hat sich auch das Budget dementsprechend erhöht. Und wie gesagt, ich kenne diesen Kontext in Deutschland nicht gut genug, um jetzt genau zu sagen, was letztendlich zu dieser Kontroverse und auch zu dieser Abspaltung geführt hat zwischen PEN Berlin und PEN Deutschland, und würde einfach nur sagen, zwei Kapitel sind großartig und eins wäre auch großartig.
Two chapters is great and one chapter would be great too. So.
Was für ein diplomatisches Schlusswort von Eyad Akhtar, Präsident des PEN America in den USA, Dramatiker, Romancier und zu Gast jetzt beim PEN Berlin für den Kongress mit dem Titel Der Trick ist zu reden. Thank you very much for joining us.
Thank you.
Und vielen Dank an Jörg Taschmann, der unser Gespräch hier übersetzt hat.
Vielen Dank, Jörg.